Wie viel ist Müll eigentlich wirklich wert? Und ist Abfall nur etwas, was weg sollte oder im besten Fall recycelt werden kann? Und ist dieses Recycling dann wirklich die einzig sinnvolle Verwendung? In dieser Episode geht es um Müllverbrennung. Mein Gast ist nämlich der CEO eines der größten Müllverbrennungsunternehmens in ganz Europa, nämlich von der EEW, Energy from Waste GmbH. Das Unternehmen mag jetzt vielleicht nicht jeder kennen, aber es ist wirklich riesig. An 17 Standorten werden hier pro Jahr über 5 Millionen Tonnen Abfall verwertet. Eine gigantische Menge. Und dabei entsteht dann jede Menge Energie. Mein Gast Timo Poppe ist dort seit 2023 CEO und er beschäftigt sich natürlich ganz intensiv mit dem Image seiner Branche. Denn Müllverbrennung klingt erstmal gar nicht so sehr nach Zukunft oder Hightech. Aber stimmt das? Wir sprechen darüber, warum es ohne diese sogenannte thermische Verwertung eben nicht geht, warum Recycling allein gar nicht reicht. Wir reden über Energie, die aus Abfall entsteht, über Metalle, die nach der Verbrennung zurückgewonnen werden und darüber, welche Rolle Digitalisierung und KI in einer Branche spielen, die viele gar nicht so sehr mit Innovationen verbinden. Viel Spaß bei diesem, ich finde, wirklich sehr spannenden Gespräch aus einer mal ganz anderen Branche. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in meinem Podcast Chefetage. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist, reingeschaltet hast, vielleicht auch das erste Mal reingeschaltet hast, dann natürlich umso mehr herzlich willkommen. Wenn du hier neu bist, vielleicht zur Erklärung einmal hier in meinem Podcast, da spreche ich mit Führungspersönlichkeiten und zwar ganz unterschiedlichen aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus Sport und Gesellschaft und auch mit ganz vielen Unternehmerinnen und Unternehmern über Themen wie Führung und Leadership, über Transformationsprozesse, aber auch ganz viel über persönliche Fragen, wie zum Beispiel der Werdegang. Wie hat man so eine Karriere organisiert? Und natürlich reden wir auch über die Herausforderungen der jeweiligen Branchen oder auch der Bereiche, in denen eben die Organisationen unterwegs sind. Und für mich ist das immer was total Spannendes, weil ich lerne hier in jeder Episode ganz viel dazu und ich lasse mich total gerne von den Impulsen und den Perspektiven meiner Gäste inspirieren. Und ja, wenn das etwas ist, was dich auch interessiert, dann bist du hier natürlich ganz genau richtig. Und dann freue ich mich total, dass du auch mit dabei bist. Und dann solltest du, wenn du das nicht schon lange mal gemacht hast, längst hier jetzt auf Abonnieren klicken. Ich versuche ja so eine gewisse Vielfalt von Themen reinzubringen. Das geht so von Erdbeeren bis Bestattungen und also was so die Branchen und die Bereiche meiner Gäste angeht. Und heute ist mal wieder so ein Tag, wo ich über etwas sprechen kann, wo ich mich eben bislang nicht so sehr mit beschäftigt habe. Und das ist das Thema Müll und Abfall. Und wer jetzt überlegt, oh Gott, was wird das hier? Naja, Müll ist viel mehr als nur etwas, was einfach nur weg kann, sondern Müll ist heute in ganz vielerlei Hinsicht eine echte Ressource. Und da gibt es ein Unternehmen, was sich der Nutzung dieser Ressourcen verschrieben hat. Und das ist die EEW Energy from Waste GmbH. Und wer jetzt so ein bisschen zugehört hat, wird schon merken, was die wohl so treiben, weil der im Namen des Unternehmens steckt das Prinzip schon drin, was es macht, nämlich Energie aus Abfall zu erzeugen. Und das im ganz großen Stil an über 17 Standorten und mit über 1400 Mitarbeitenden. Und einer dieser 1400 Mitarbeitenden ist heute hier bei mir zu Gast, nämlich der CEO. Und das ist Timo Poppe. Herzlich willkommen.
Danke dir. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielleicht so als kleiner Disclaimer einmal. Ich sitze ja sehr häufig bei den Gästen immer vor Ort. Heute machen wir das mal remote, aber das wird bestimmt auch gut funktionieren. Von daher, lass uns gucken, wie wir diese Folge auch über eine gewisse Distanz richtig gut machen. Und fangen wir damit mal an, dass du mal ein kleines bisschen erstmal dich selber vorstellst. Also wer bist du? Was machst du so, wenn du mal nicht arbeitest? Wer ist Timo Poppe persönlich, wenn er mal nicht CEO ist?
Dann ist er 45 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, verheiratet, kommt aus dem Nordwesten von Deutschland, gebürtig und weiterhin ansässig dort. Man würde sagen, aus einer guten deutschen Kleinstadt. Wildeshausen heißt sie. Lebe dort sehr gerne, bin dort sehr stark vernetzt, bin in der Feuerwehr aktiv, seitdem ich 16 bin.
Ja, cool.
Ehrenamtlich unterwegs und lebe dort mein Privatleben in vollen Zügen aus.
Das ist großartig, in der Feuerwehr aktiv. Ich habe jetzt so viele CEOs und Unternehmer und andere Führungskräfte hier gehabt, aber bisher hat keiner von denen sowas, ja sowas Zivilgesellschaftliches irgendwie gemacht. Die laufen immer alle nur und joggen um die Alster, aber bei der Feuerwehr zu sein, das ist doch mal richtig cool. Wie lange bist du da schon? Bist richtig, also hast du einen Pieper und könntest jetzt auch jederzeit im Zweifel mal weg müssen oder wie funktioniert sowas?
Nee, also es ist wirklich so, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr dort aktiv, bin nach wie vor sehr aktiv, sehr untypisch für den CEO. Das heißt, wenn ich in meiner Heimatstadt bin, dann habe ich in der Tat einen Pieper am Gürtel und fahre auch in der Tat zu Einsätzen, fungiere dort auch als Einsatzleiter, auch bei größeren Schadenslagen und mache das mit Herzblut. Und damals war für mich auch die Überlegung, ob ich zur Berufsfeuerwehr gehe nach meinem Studium oder halt in die Wirtschaft. Habe mich damals für die Wirtschaft entschieden, weil ich dachte, Feuerwehr kann ich ehrenamtlich machen. Andersrum wäre es schwieriger geworden. Berufsfeuerwehr und ehrenamtlich in der Wirtschaft ist schwierig, deshalb habe ich die Idee gewählt.
Ehrenamtlicher CEO, ja, das wär irgendwie etwas komisch. Ja, sehr, sehr spannend, finde ich wirklich klasse. Ich glaube, das gibt es viel zu selten, dass es Führungskräfte auf dem Level auch noch wirklich machen. Also ich muss mich da an meine eigene Nase greifen, so als Unternehmer und Selbstständiger. Ich bin auch schon gefragt worden, ob ich nicht Lust auf sowas wie Feuerwehr hätte. Und ich sagte immer, ich habe keine Zeit. Aber eigentlich, also wenn offenbar ein CEO das schafft, dann sollte ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Oder also du kannst mich jetzt überzeugen.
Also ich sage halt immer, Verantwortung endet nicht im Beruf, sondern sie geht auch ins Privatleben. Und ich frage alle meine Führungskräfte, die ich überlege einzustellen, wie sich denn gesellschaftlich engagieren. Und mir ist dabei ehrlicherweise völlig egal, ob sie im Fußballverein, Jugendmannschaft trainieren, politisch aktiv sind, in der Feuerwehr aktiv sind. Aber die Personen, die sagen, sie haben dazu per se keine Zeit, da habe ich immer ein Problem und ein Störgefühl mit, weil ich glaube, dass das gesellschaftliche Engagement genau das ist, was Deutschland in Summe gerade noch trägt. Es ist genau das, was in den Strukturen gerade im ländlichen Raum das Leben am Laufen hält und ich finde, jeder sollte einen kleinen Teil dazu beitragen, dann geht es Deutschland in Summe ein ganzes Stück besser.
Mhm. Haben wir direkt am Anfang schon die ganz großen Themen jetzt. Ich kann ja nur zustimmen. Aber lass uns doch mal, bevor wir so richtig auch auf deinen Werdegang kommen, einmal darüber sprechen, was ist das Unternehmen, für das du arbeitest? Also was tut das? Und dann können wir nochmal überlegen, wie bist du da hingekommen? Aber was ist die EEW? Weil, also wenn ich jetzt sagen würde, weiß ich nicht, du arbeitest bei Daimler oder bei Trigema hatte ich ja schon zu Gast, dann weiß jeder, was Sache ist. Aber bei euch ist es ja etwas erklärungsbedürftiger. Also wer seid ihr und was tut ihr?
Erstmal sind wir eine ganz alte deutsche Firma. Und 152 Jahre alt. Waren ursprünglich ein Unternehmen, was Braunkohle abgebaut hat und verstromt hat. Und als in der damaligen Zeit dann absehbar war, dass der Braunkohleabbau im Helmstedter Revier zum Erliegen kommen wird, hat man sich gefragt, was kann man aus der Firma machen? Und da haben meine Vorgänger entschieden, das Thema Müllverbrennung oder thermische Abfallverwertung, wie man sagt, ist ein Zukunftsfeld. Hat begonnen, in dieses zu investieren und die Mitarbeiter in Anführungsstrichen umzuschulen. Und heute sind wir in Deutschland das führende Unternehmen in der thermischen Abfallverwertung. Wir betreiben 17 Standorte, verbrennen dort ungefähr 5 Millionen Tonnen Abfall. Kannst dir mal überlegen, wenn 25 Tonnen in so eine LKW passen, wie viele LKWs das sind? Eine ganze Menge. Und was wir halt tun ist, dass wir aus den Resten der Reste, sage ich immer, noch was Sinnvolles machen. Es ist also nicht so, dass wir das auf Deutsch gesagt über einem Lagerfeuer verbrennen, sondern was wir haben, sind hochmoderne Kraftwerke, wo am Ende Strom, Wärme und Dampf als Energieprodukte rauskommt und selbst die Asche wird am Ende noch recycelt, sodass wir aus den Resten der Reste etwas wirklich Sinnvolles für die Gesellschaft produzieren.
Spannend. Und wie bist du da hingekommen? Wie wird man CEO von so einem Unternehmen? Also wie ging das bei dir los?
Ich habe eine klassische Karriere in der Energiewirtschaft gemacht und habe dort über viele Jahre unterschiedliche Sparten geführt. Ich habe Strom- und Gasnetze verantwortet. Ich habe Wassernetze verantwortet. Ich habe mal die Talsperren im Harz verantwortet. habe also sehr viel Infrastrukturerfahrung. Und das, was ich jetzt mache, ist am Ende des Tages auch Infrastruktur und waren meine Rollen vor CEO und CFO. Und dann kam irgendwann der strukturierte Schritt dann in die CEO-Rolle.
Was hast du studiert?
Wirtschaftsingenieurwesen habe ich studiert und dual. Das war mir damals ganz wichtig. Ich hatte keine Lust auf die klassische universitäre Ausbildung und für mich war klar, ich wollte relativ schnell ein Unternehmen, ich wollte verstehen, wie das funktioniert und hatte das Glück, dass ich damals bei der EW in Oldenburg ein Stipendium bekommen habe, konnte darüber dann dual studieren und war dann auch in jungen Jahren mit 24 mit Studium und Ausbildung fertig und bin dann mit Anfang 24 ins Berufsleben gestartet, was damals extrem jung war. Heute ist das ja durch Abi mit 12 Jahrgängen und kein Wehrdienst mehr, alles ein bisschen früher, aber damals, weiß ich noch, haben mich viele angeguckt und dachten, ich wäre da auszubilden, als ich schon als Vertriebsingenieur gearbeitet habe.
Auch schön. Naja, das mit Wehrdienst kommt ja jetzt wieder, aber früh anfangen, ist das etwas, wo du sagst, das hilft dann, wenn man wirklich Karriere machen möchte? Oder könntest du dir vorstellen, dass sowas auch noch geht, wenn man sich vielleicht ein bisschen später dafür entscheidet? Also später einsteigt, erstmal eine Runde dreht. Also das ist so eine Frage, die man mit vielen jungen Leuten heute diskutiert.
Ja, ich glaube, beide Wege gehen. Ich hatte für mich den Anspruch, schon im Studium Karriere machen zu wollen. Für mich war das Ziel. Und ich habe daraufhin auch studiert, habe auch sehr viel Ehrgeiz und Engagement in mein Studium gepackt, um schnell fertig zu werden, einen guten Abschluss hinzulegen und dann sehr strukturiert auch in eine erste Verwendung zu starten und dann aber schon ganz klar mit dem Fokus, wie lerne ich möglichst schnell ganz viel und wie hilft mir das, mich in eine Führungsrolle reinzuentwickeln. Ich kannte das durchs Ehrenamt. Ich war mit 23 damals beim Elbehochwasser, führte ich 100 Mann nachts auf dem Elbedeich zum Sandsäcke schleppen. Und dann merkst du halt schon, okay, liegt dir das so eine Führungsrolle oder liebt dir das nicht? Und ich hatte unfassbaren Spaß daran und dann dachte ich, okay, wenn das Ehrenamt nicht klappt, dann soll das wohl auch im Beruf klappen. Und das war für mich schon ein Treiber. Und ich kann auch für mich selber sagen, ich bin heute auch gerne Führungskraft. Also mir macht es Freude, auch heute noch junge Menschen zu entwickeln, auf ihrem Karriereweg zu begleiten. Ich habe auch keine Angst, Entscheidungen zu treffen. Ich habe auch keine Angst, mal eine Stunde länger zu arbeiten, sondern ich sehe Arbeit als Teil des Lebens an. Ich rede jetzt auch nicht von Work-Life-Balance, sondern ich sage einfach, naja, wenn du über Work-Life-Balance sprichst, dann hast du vielleicht den falschen Job, weil ich genieße mein Privatleben mit Feuerwehr, mit der Familie. Ich mache auch gerne Sport, ich gehe auch gerne mal feiern. Aber Arbeit ist halt irgendwie auch Teil des Ganzen. Und das sollte im optimalen Fall ganz gut ineinander greifen.
Ich frage mich immer, wer da auch im Kopf so wahnsinnig eine Trennung macht. Das ist ja eigentlich dann ein ganz trauriges Leben, weil das ist ja, also Arbeit ist ja Teil des Lebens immer. Also man kann ja nicht sagen, man hat hier Arbeit und man hat hier Leben. Das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil dessen, was man jeden Tag tut. Und wenn das dann etwas ist, was man nicht einmal als Leben bezeichnet, dann, also ich persönlich finde, das wäre eine erschreckende Vorstellung, wenn das bei mir so wäre. Aber ich glaube, wir kommen so langsam wieder dahin, dass sich auch diese Erkenntnis durchsetzt. Weil war das ja sehr, sehr modern zu sagen, dass man das sehr stark trennt. Aber also ich fand gerade noch eine andere Sache spannend bei dir. Und zwar, ich habe ganz viele auch Top-Führungskräfte hier im Podcast gehabt, die bei der Frage, ob sie ihre Karriere geplant haben und ob sie schon früh wussten, dass sie Führung übernehmen wollten, immer gesagt haben, nein, habe ich nicht, das kam so eins zum anderen. So. Und du hast dich jetzt ja relativ klar hingesetzt und hast gesagt, Mensch, ich wusste eigentlich schon als Jugendlicher, da auf dem Deich, Führung liegt mir, da habe ich Lust drauf. So, kam das durch die Feuerwehr oder ist das einfach dein Charakter oder was glaubst du, woher kommt das?
Ah, ist definitiv das Charakterzüge. Ich glaube, wir kennen das alles im Freundeskreis. Jeder von uns hat unterschiedliche Charaktereigenschaften. Dem einen liegt das eine mehr als das andere. Ich zum Beispiel könnte unmöglich einen kaufmännischen Job bei geschlossener Tür 8 Stunden am Schreibtisch machen. Ohne mit Menschen in Kontakt zu kommen, das wird mir nicht liegen. Und von daher lag das Thema Führung sehr nah. Und ich habe für mich selber halt entschieden, dass das ein Weg sein soll, den ich anstrebe. Und ich wende sehr viel Zeit heute noch auf, spreche zu vielen Studenten, gehe auch mal in der Hochschule, halte einen Vortrag dazu und sage immer, wenn man das nötige Rüstzeug mitbringt, ich glaube, ein paar Qualitäten sollte man haben, wenn man Führungskraft werden möchte, die sind dann in die Wiege gelegt oder eben auch nicht. Aber wenn man dieses Grundset an Eigenschaften hat, dann glaube ich, kann man sehr wohl durch Fleiß und Einsatz und durch ein bisschen strukturiertes Herangehen seine Karriere pushen. Und ich glaube auch, dass das, was viele Führungskräfte dir gesagt haben, dass sie da gar keine Planung hatten, der ist der ein oder andere vielleicht die Illusion unterlegen, die er sich jetzt gerne selbst einreden möchte. Aber natürlich wurde da schon überlegt, was studiere ich? In welchem Teil in Konzern gehe ich? Wo wäre ich vielleicht gesehen? Wo habe ich vielleicht spannende Projekte? Wo kann ich zeigen, dass ich was kann? Weil es hilft dir ja nichts, wenn du der beste Sachbearbeiter bist, aber keiner nimmt es wahr, wenn du denn eine Karriere anstreben möchtest. Deshalb sage ich den jungen Menschen immer,
Übernehmt die schwierigen Aufgaben, die keiner haben möchte, wenn ihr Karriere machen wollt. Zeigt euch und habt auch keine Angst, einen Fehler zu machen. Weil wenn ihr eine schwierige Aufgabe übernehmt, die keiner haben wollte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Fehler macht, sehr groß. Das Tolle ist, wenn es klappt, werdet ihr gesehen. Und wenn es nicht klappt, dann habt ihr einen Fehler gemacht, aus dem ihr dann hoffentlich lernt. Und ich glaube, die Kunst ist einfach, keine Angst davor zu haben, auch mal was schief gehen zu lassen.
Ich glaube das übrigens auch, dass da viel rückwirkend erstellter Mythos mit bei ist. So, man ist immer nur gefragt worden. Und vielleicht hat es aber auch damit was zu tun, dass Ehrgeiz heute immer noch bei vielen nicht den besten Ruf hat. Was ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, Ehrgeiz ist etwas Großartiges, ne? Also etwas zu haben in einem, was einen vorantreibt und nächste Schritte machen lässt, ist ja eigentlich was Positives. Würdest du dich als ehrgeizig bezeichnen?
Ich bin definitiv leistungsorientiert, sowohl im Sport früher gewesen als auch jetzt im Job. Und wahrscheinlich gehört da auch diese Ehrgeiz hinzu. Also wenn du meine Schwestern fragen würdest, die haben beide Lehramt studiert. Und ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen, haben meine Schwestern nicht verstanden, warum ich Samstag in der Sonne saß und für die Uni gelernt habe, hingegen sie auf dem Weg zur nächsten Party war. So, wenn du die fragen würdest, würden die sagen, aber unser großer Bruder ist aber sowas von ehrgeizig. Ich würde sagen, ich war da eher zielorientiert. Ich wusste, was ich wollte und wusste, was ich dafür tun muss. Und das habe ich einfach getan. Und ich glaube, das, was uns aktuell in Deutschland, sage ich auch ganz deutlich, an vielen Stellen fehlt, ist genau das Thema der Leistungsbereitschaft. Und zwar nicht nur im beruflichen Kontext, sondern sehr wohl auch im politischen Kontext, als auch im privaten Kontext. Und da sind wir sehr stark in den Vereinen, da sind wir in der regionalen Kommunalpolitik. Und dieses Thema, was unsere Vorväter, als sie das Land nach dem Krieg wieder aufgebaut haben, nämlich gesagt haben, dann müssen wir halt mal eine Stunde oder zwei länger arbeiten, weil es geht uns gerade nicht so gut. Und wenn wir wollen, dass es uns später gut geht und unseren Kindern gut geht, dann müssen wir vielleicht was dafür tun. Das ist ehrlicherweise in meiner Wahrnehmung aktuell so ein bisschen abhanden gekommen und das ist schade. Persönlich befürchte ich allerdings, dass die gesamten Entwicklungen in der Welt aktuell um uns herum dazu führen werden, dass wir das wieder lernen müssen, ob wir wollen oder nicht. Und wir werden es schmerzhaft lernen. Und mein Appell ist immer, es würde uns allen helfen, wenn wir es ein bisschen früher merken.
Ich habe das Gefühl, da ist ja durchaus schon ein Umdenken gerade da. Also natürlich, sowas braucht, ne? Also bis sich das auch durchsetzt und bis das auch überall angekommen ist. Aber wenn ich mir mal so die Diskussionen von vor 3-4 Jahren anschaue, dann hat sich ja schon eine ganze Menge bewegt, so in dem auch was öffentliches Bild beispielsweise von Arbeit ist. Noch vielleicht nicht genug, oder?
Naja, wenn du mal ehrlich bist, ich gebe dir recht, aber wenn du dann die Zeitung aufschlägst und liest, dass es politische Forderungen danach gibt, Feiertage, die aufs Wochenende gefallen sind, auch in der Arbeitswoche nachzuholen, dann hört sich den ersten Schritt ganz toll an. Wenn man dann aber weiß, was jeder Feiertag fürs Bruttosozialprodukt bedeutet und dann mal schaut, wie unsere Produktivstunden mit, ich glaube, unter 1700 Stunden pro Mitarbeiter im Verhältnis zu denen der USA stehen oder auch denen unserer europäischen Nachbarländer, dann muss man sagen, das kann man aufstellen, diese Forderung, wenn man zumindest gutes Mittelmaß ist. Nur leider sind wir das, was das Thema Produktivitätsstunden angeht, nicht. Und so wäre ich eher ein Freund davon zu sagen, okay, was müssen wir denn erstmal tun, dass wir zumindest wieder im guten Mittelmaß sind? Und das, glaube ich, würde uns aktuell ein bisschen besser zu Gesicht stehen, als über zusätzliche Feiertage zu diskutieren.
Stimme ich absolut zu. Es gibt ja in der Tat sogar Vorschläge, dass manche Feiertage abgeschafft werden. Was mich dann immer total irritiert, ist, dass dann ausgerechnet die Parteien teilweise, die ich da als Verbündete von einer leistungsorientierten Gesellschaft sehen würde, dann da meistens dann plötzlich aus religiösen Gründen protestieren. Aber naja, gut. Jetzt sind wir ganz stark in die Richtung abgebogen, aber das ist auch immer so ein Thema, was mich auch total stark selber bewegt. Aber lass uns doch mal zurückkommen auf das, was ihr tut. Und da würde ich gerne auch anfangen mit so einer gesellschaftlichen Frage. Also eigentlich sind wir schon im genau richtigen Bereich. Also in meiner Anmoderation habe ich ja so ein bisschen, also gefühlt flapsig schon gesagt, ne, heute dreht sich's ja um Müll. Das ist ja, eigentlich ist das überhaupt kein Thema, wo man sagen müsste, da gibt es irgendeinen Grund für Ironie oder irgendwas. Aber das kommt ja daher, dass das Bild von Müll eigentlich etwas ist, was ein sehr negatives Image hat. Also wir sehen eigentlich das immer nur als etwas, was eine Belastung ist, ein Ballast ist. Wir reden zwar viel über Recycling und über Mülltrennung und Ähnliches, aber wirklich das als Ressource zu sehen, ich glaube, das ist bei vielen nicht der Fall. Woher glaubst du, kommt das?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, Abfall hat gesellschaftlich ein schwieriges Image, weil es für den Durchschnittsbürger einfach das Unerwünschte ist. Es ist das, was übrig ist, was man weghaben möchte, was nichts kosten soll und wo man nicht mehr drüber nachdenken muss. Und Abfall entsteht unvermeidlich bei jedem von uns, nämlich dort, wo Menschen konsumieren, leben oder Betriebe produzieren, entsteht Abfall. Und auch bei sehr guten Recyclingquoten bleibt dann immer irgendetwas über, was nicht sinnvoll recycelt werden kann, was zu gemischt, zu verschmutzt, zu komplex oder einfach qualitativ nicht mehr verwertbar ist. Und diese Fraktion, also der Rest der Reste, ist der entscheidende Punkt. Und dafür braucht man eine Lösung. Früher ist das in ein tiefes Loch geworfen worden und wurde deponiert, so wie leider auch in vielen europäischen Ländern heute noch. Und man muss sagen, dass diese Deponierung aber ungefähr um den Faktor 20 mehr Emissionen, nämlich Methan, verursacht als die thermische Abfallverwertung. Und es ist uns vielleicht in der Vergangenheit nicht so ganz gelungen, klarzumachen, dass Abfall eigentlich der einzige deutsche Rohstoff ist, den wir zur Verfügung haben, um neben dem Thema Wind und Photovoltaik nennenswert Energie zu produzieren. Und deshalb ist der Rest der Reste für uns nicht nur etwas, was weg muss, sondern etwas, aus dem wir etwas Sinnvolles produzieren sollten. Und genau das machen wir mit Energie und Wärme.
Also ich glaube, gerade die autarke Energieversorgung, das ist ja etwas, wo sonst immer sehr viel drüber gesprochen wird. Und du sagst es schon, also Solar wird genannt, Wind wird genannt, Wasser ja durchaus auch noch. Aber tatsächlich alle Ressourcen, die man hat, wirklich effizient zu nutzen, das wäre natürlich durchaus etwas, was dem zugutekommen würde. Und trotzdem hat von all den Möglichkeiten, die man hat, Energie zu erzeugen, so in der Bevölkerung häufig die Müllverbrennung wahrscheinlich das negativste Image, also so aus dem Bauchgefühl heraus. Also ich glaube, nicht mal ein Braunkohlekraftwerk hat so ein negatives Image, wie wenn man sagt, ja, Müllverbrennungsanlage, um ein bisschen Energie noch zu erzeugen. Das wird irgendwie jetzt dreckig als Ressourcenverschwendung fast angesehen. Was sagst du da und wie würdest du diesem Vorurteil begegnen?
Naja, man muss hier einfach mal sich die Fakten anschauen. Und wenn man sich anschaut, dass wir alleine Strom für über 700.000 Menschen produzieren in der Bundesrepublik, dann ist das eine sehr nennenswerte Größe. Wir haben mehrere Landeshauptstädte wie Hannover oder Magdeburg, wo wir nennenswert Fernwärme für die Wärmeversorgung der Kunden produzieren. Und wenn wir das nicht tun würden, dann müsste diese Energie anders produziert werden und in Teilen halt auch fossil, zum Beispiel bei Gaskraftwerke. Und so gelingt es uns einfach, durch die sinnvolle Verwertung des Abfalls hier fossile Energie einzusparen und trotzdem die Bedürfnisse der Menschen und der Betriebe optimal zu erfüllen. Und man muss auch sagen, dass es uns wahrscheinlich nicht gelungen ist, in der Vergangenheit klarzumachen, dass wir ein nennenswerter Teil des Systems sind. Aber auch die Bundesregierung hat es inzwischen erkannt, denn wir sind inzwischen per Gesetz unter die kritische Infrastruktur gestellt worden, was im Klartext heißt, wir sind systemrelevant und man möchte auf gar keinen Fall, dass wir ausfallen, weil ich sage mal spaßeshalber, wenn wir für 14 Tage unsere Produktion einstellen, dann sieht das jede Stadt in Deutschland auf der Straße. Und das will, glaube ich, keiner.
Aber was ist denn mit dem Thema Recycling? Also die schöne Geschichte wäre ja eigentlich, wenn man sagt, wir haben hier Abfälle, also Dinge, die bei uns übrig bleiben. Und dann nehmen wir diese Dinge und dann machen wir da was Neues draus. Aus Kunststoff wird wieder Kunststoff, aus anderen Fasern wird, weiß ich nicht, das Klopapier gemacht und so weiter und so fort. Warum Müll verbrennen, statt diese Ressource für Recycling zu nutzen?
Da darf jetzt kein falscher Zungenschlag reinkommen. Wir sind Teil der Kreislaufwirtschaft. Und Kreislaufwirtschaft heißt, wir versuchen das Bestmögliche im Kreislauf eines Produktes herauszuholen. Und dabei hat Recycling ganz klar die höchste Priorität. Das heißt, Gewerbeabfall in Deutschland wird zuerst einmal recycelt. Kunststoffe werden bestmöglich rausgeholt. Doch andere Materialien, die man gut wiederverwenden kann, werden heraussortiert. Und ich kann dir empfehlen, schau dir mal so eine Anlage an. Das ist wirklich moderne Hightech-Technologie, wo mit Kameraverfahren geschaut wird, was ist da drin. Und dann wird per Luftdruckstößen gezielt, werden die jeweiligen Materialien herausgeschossen mit einer unfassbaren Geschwindigkeit. Es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass da irgendwie 10 Menschen am Band stehen und mit der Hand alles rausholen. So war das früher mal, aber heute sind das hochmoderne Prozesse, die dazu führen, dass das, was man recyceln kann, auch wirklich recycelt wird. Zur Wahrheit gehört aber auch zum Beispiel das Thema Kunststoffe. Da ist es so, dass man auch Kunststoffe in Teilen recyceln könnte, das aber viel teurer und viel aufwendiger ist, als an neuen Kunststoff zu produzieren. Und da können wir uns in Deutschland wünschen, dass das besser sein sollte. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Kunststoffrezyklatmarkt, also wiederverwendete Kunststoffe, aktuell faktisch am Boden liegt und dafür nichts bezahlt wird und stattdessen günstige Kunststoffe aus Asien eingeführt werden. Das ist sicherlich ökologisch nicht optimal, aber so ist leider die Realität. Wir selber haben jetzt gerade an einem Standort über 30 Millionen Euro investiert, um eine weitere Kunststoffsortieranlage noch vor meiner Verbrennung zu bauen, weil es für mich sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoller ist, diese Kunststoffe vorher rauszuholen. Denn viele Kunststoffe im Feuer bedeuten einen hohen Brennwert und bedeuten auch hohe CO2-Emissionen, für die ich bezahlen muss. Das heißt, ich habe ein eigenes Interesse daran, möglichst wenig Kunststoffe zu verbrennen. Aber ganz ohne die thermische Abfallverwertung funktioniert es nicht, weil am Ende des Tages, wenn Stoffe gemischt sind, verschmutzt sind oder zu komplex, sie sich einfach nicht unbegrenzt recyceln lassen.
Ich frage das deshalb so provokativ, weil ich finde, das gehört zu den Bereichen, wo da draußen unglaublich viel Bauchgefühl ist. So, ne? Das ist gerade wenn es das Thema Nachhaltigkeit geht, gibt so das berühmte Beispiel ist die Salatgurke, wo dann dafür gestritten wurde, dass da keine Folie mehr drum sein darf. Es dann aber durchaus Studien gab, die gesagt haben, naja, wenn die aus Spanien rantransportiert werden mit Folie, dann ist das am Ende deutlich nachhaltiger, weil sie weniger gekühlt werden müssen, weil dann weniger Gurken kaputt gehen auf dem Weg und dadurch weniger produziert werden muss und die Folie dann am Ende ein Werkzeug ist, um eigentlich nachhaltiger zu sein. Aber das Bauchgefühl sagt natürlich, nein, um Gottes Willen, böse, böse, der Plastikabfall, der dabei entsteht.
Da kann ich dir noch ein schönes Beispiel nennen. Als ich meinen neuen Job angetreten habe, haben mich alle meine Freunde gefragt, was, jetzt machst du Abfallverbrennung? Das ist ja ganz schrecklich, Timo. Also früher hast du sinnvolle Sachen wie Stromnetze gemacht und Glasfaser gebaut und jetzt machst du Abfallverbrennung. Was ich gemacht habe, ich habe einen Reisebus gebucht und habe die alle mal im Bus gesetzt und habe die mal zu einer meiner Anlagen gefahren und habe denen das gezeigt. Und da waren die doch alle etwas baff verwundert, als sie sahen, dass das am Ende des Tages moderne Hochtechnologie ist, wo alleine die Rauchgasreinigung ungefähr die Hälfte der gesamten Anlage ist. Wir haben in Deutschland unfassbar ambitionierte Grenzwerte, was Emissionen angeht, die zum Beispiel ein Zehntel bei vielen nennenswerten Schadstoffen unter denen der USA liegen. Und wir halten die alle sauber ein. Die werden teilweise in Echtzeit sogar an die Behörden gemeldet. Die werden laufend kontrolliert. Und wir müssen uns in keinster Weise verstecken, sondern wir können eher dank unserer deutschen Ingenieurskunst extrem stolz drauf sein, was wir machen. Weil wenn das die ganze Welt so machen würde, hätten wir deutlichst weniger Emissionen.
Ja. Ja, und also ich habe mich mal im Rahmen eines anderen Projekts auch tatsächlich sehr stark mit Kunststoffrecycling beschäftigt. Und was ich da sehr spannend fand, ist, du hast gerade gesagt, dass Kunststoff zu recyceln sehr teuer ist, aber es ist ja auch sehr energieaufwendig. Letztlich, man braucht Energie, um Kunststoffe zu recyceln. Wenn man Ende des Tages damit auf Emissionsseite gar nicht so furchtbar viel eingespart werden kann, weil eben Energie noch nicht über Erneuerbare zur Verfügung steht, dann ist ja überhaupt nichts gewonnen. Und wäre zum Beispiel auch so ein Baustein, wo man einfach sagen muss, ich glaube, es gibt Bereiche, wo wir ganz stark dafür arbeiten müssen, weniger Bauchgefühl zuzulassen und Fakten, die vielleicht auf den ersten Blick verwirrend sein mögen, doch nochmal richtig, richtig einzuordnen. Jetzt, was mich nochmal interessieren würde, du hast gerade gesagt, die Rauchgasaufbereitung, die Anlage, die das dann reinigt. Also bei einer Müllverbrennung, jetzt entsteht da Energie, das ist klar. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass da noch eine ganze Menge anderes auch entsteht. Also natürlich, klar, Abgase, das ist klar. Aber so als chemischer Laie, der ich bin, könnte ich mir auch vorstellen, dass natürlich auch andere Dinge übrig bleiben, die man nutzen kann. Oder ist das, was außerhalb der Energie ist, danach tatsächlich dann Abfall?
Nee, wir nutzen eine ganze Menge. Ich kann dir mal so ein Gefühl dafür geben. Wir verbrennen ungefähr 5 Millionen Tonnen.
Mhm.
5 Millionen Tonnen Abfall und das geht dann durchs Feuer und am Ende bleibt was über. Da bleibt zum Beispiel 130.000 Tonnen Metalle über. Das heißt, am Ende hast du eine sogenannte Schlacke und die Schlacke, die macht ungefähr 700.000 Tonnen aus. Das ist sozusagen die Restasche, das, was nach der Verbrennung über ist. Und in diesen 700.000 Tonnen Schlacke sind 130.000 Tonnen Metall drin. Und diese Schlacke wird aufbereitet. Das heißt, die geht zum Schlackeaufbereiter. Und durch verschiedene Verfahren, also einfache Verfahren wie Magnete, aber auch aufwendigere Verfahren, werden diese Metalle herausgelöst und gehen in die Wiederverwendung. Das heißt, die fallen nicht ins Loch und werden vergessen, sondern die holen wir da raus. Und warum machen wir das? Natürlich, weil es ökologisch richtig ist, aber natürlich, weil es sich auch rechnet. Weil diese Metalle und Metallverbindungen einen Wert haben und wir ein ureigenes Interesse daran haben, diese am Ende des Tages aus der Schlacke herauszuholen und wiederzuverwenden. Und das ist das Thema, was ich mit Kreislaufwirtschaft vorhin angesprochen habe. Es ist unser eigenes Interesse, möglichst viele der Dinge, die wir vorne reinbekommen, hinten zu was Sinnvollem zu verwenden. Und so gilt das auch für die Metalle.
Sprich, die Lösung, die man früher gemacht hätte, ab auf die Deponie, wäre in jeder Hinsicht die falsche.
Ja, definitiv. Also zum einen, wie ich schon angesprochen habe, das Thema Methanproduktion ist halt ein Riesenthema in der Deponierung. Und das andere Thema ist, man verliert dort ja alles. Und so gelingt es uns ja aus dem Abfall, der früher auf der Deponie war, heute nennenswerte Energie zu produzieren. Plus die Tatsache, dass natürlich zum Beispiel die Metalle, Metallverbindungen oder auch die Schlacken teilweise im Straßenbau eingesetzt werden, wir mit diesen Resten wirklich noch sinnvolle Dinge anstellen können. Und da sind wir noch nicht am Ende angekommen. Es wird weiter in diesen Bereichen geforscht. Auch wir investieren viel Geld in Forschung, um uns zu fragen, kann man vielleicht Sekundärrohstoffe, Sekundärbaustoffe daraus machen? Kann man zum Beispiel Steine herstellen, die in Bauindustrie gehen? Kann man vielleicht auch CO2 in gewisse Baustoffe verpressen? Also es sind einfach Dinge, wo wir in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs sind und wo es in den nächsten Jahren, bin ich fest von überzeugt, auch weitere technische Innovationen geben wird, die uns doch ein großes Stück nach vorne bringen.
Absolut. Das, was mich jetzt noch interessieren würde, einmal, und dann komme ich nochmal so ein bisschen auf die Business-Seite von diesem ganzen Thema. Aber was verbrennt ihr denn da? Ist das das, was bei mir hier im Privathaushalt in der schwarzen Tonne landet? Oder gibt es auch andere Bereiche, die man da so gar nicht auf dem Schirm hat?
Also wir verbrennen das, was bei dir in der schwarzen Tonne ist. Aber wir verbrennen zum Beispiel auch Teile, wenn der Zimmermann von nebenan bei deinem Nachbarn ein neues Dach draufsetzt, dann baut er das alte Dach ab und dort wird danach dieser Bauschutt sortiert. Da werden die Hölzer rausgeholt und da werden vielleicht die Tonpfannen rausgeholt, aber am Ende bleiben Dinge über, die er nicht weiß wohin und die landen dann sozusagen in den Resten der Reste, die bei mir landen. Wir verbrennen aber zum Beispiel auch medizinische Produkte. Überleg mal, was im Krankenhaus übrig bleibt nach Operation. Auch derartige Dinge müssen ja thermisch verwertet werden. Ursprünglich kommt die Müllverbrennung aus der Seuchenbekämpfung, weil man einfach festgestellt hat, dass es einfach Quatsch ist, diese belasteten Dinge einfach in ein Loch zu schmeißen. Hat sich überlegt, vielleicht ist es besser, wenn man die verbrennt. Und das in Kombination mit einer Rauchgasreinigung ist definitiv auch der ökologisch sinnvollste Weg. Aber wir haben auch schon ganz spannende Sachen verbrannt. So haben wir zum Beispiel, als der Euro eingeführt wurde, die D-Mark-Bestände verbrannt. Oder wir verbrennen auch in regelmäßigen Abständen für den Zoll große Mengen an Drogen, weil auch die müssen ja irgendwo hin, wenn in einem Hamburger Hafen Container gefunden wird, wo Dinge drin sind, die nach deutschem Gesetz als Droge zählen, dann müssen die halt auch weg. Und die kannst du ja schlecht einfach irgendwie an den Straßenrand stellen. Also kommen die zu uns und die gehen ins Feuer.
Würde mich interessieren, also wie läuft sowas dann ab? Habt ihr einen bestimmten Bereich, der dann solche Sachen macht? Also ich vermute mal, die geben den bei euch nicht an der Pforte ab und kümmern sich dann nicht mehr drum, sondern das wird dann begleitet oder wie funktioniert das?
Das ist ganz spannend, wenn die alten Mitarbeiter mal bei einer Weihnachtsfeier erzählen, wie das vor 30 Jahren war. Da lief das sehr pragmatisch ab, eher so eine Kiste vor die Tür und sagt, schmeiß das mal ins Feuer. Heute ist das in der Tat, ich habe es mir letztens selbst angeschaut, ist das schon so, dass der Zoll bei uns die Möglichkeit hat, jederzeit vorzufahren. Die kommen dann wirklich in Zivilfahrzeugen, in ziviler Kleidung, weisen sich aus und begleiten diesen Karton, nenne ich ihn mal, wirklich auf dem Weg ins Feuer, lassen den auch nicht aus den Augen. Mit mehreren Mitarbeitern der Zollbehörden wird darauf geachtet, dass auch wirklich alles ins Feuer kommt. Und das halte ich auch für richtig, aber es ist heute sicherlich etwas anders, als es vor 30 Jahren war. Weil natürlich zum einen die Werte sehr hoch sind, aber zum anderen natürlich auch sichergestellt werden muss, dass das alles compliant abläuft. Und da arbeiten wir aber Hand in Hand mit den Behörden und das läuft sehr gut.
Dann würde mich jetzt interessieren, ob die Weihnachtsfeiern weniger lustig geworden sind. Wahrscheinlich. Nee, das wird jetzt zu weit. Letzte Frage zu dem, was ihr verbrennt. Ich habe eine Sache gelesen und die fand ich ultra spannend und konnte sie mir aber nicht richtig vorstellen, wie sowas funktioniert. Und zwar, dass ihr auch Schlamm aus Kläranlagen verbrennt. Ist das richtig?
Das ist richtig. Und zwar ist das auch ein Wachstumsfeld für uns gewesen in den letzten Jahren und nach wie vor. Und hier kommt ein Thema zum Tragen, was so ähnlich ist wie das, was du vorhin zum Abfall gesagt hast. Das ist typisch deutsch. Also wir produzieren was, aber dann wollen wir davon nichts mehr wissen. Und so ist das auch mit Klärschlamm. Wir alle nutzen täglich die Toilette, dann geht das zur Kläranlage und wird dort aufbereitet und das Wasser wird gereinigt. Aber am Ende einer Kläranlage bleibt der Klärschlamm übrig. Musst du dir wirklich vorstellen wie Matsche.
Mhm.
Und diese Matsche wurde über Jahrzehnte auf die Felder ausgebracht als Dünger, weil diese Matsche zum Beispiel auch Phosphor enthält.
Mhm.
Und das Problem ist allerdings nur, dass wenn du diesen Klärschlamm auf die Äcker ausbringst, was die Landwirte gemacht haben, ist da drin auch Dinge, die du nicht auf dem Acker haben willst. Gerade heutzutage. Mikroplastiken, Arzneimittelrückstände, Nitrate. Also Dinge, die wir eben nicht auf dem Acker haben wollen, auf dem zukünftig unsere Lebensmittel wachsen. Und ehrlicherweise haben wir relativ lange in Deutschland gebraucht, um das zu verstehen. Gerade im Norden von Deutschland, im Süden, wo diese Klärschlämme schon länger verbrannt. Im Norden haben wir immer noch die Strategie gefahren, in den Flächenländern vorneweg Niedersachsen, wo du gerade sitzt, und Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, da wurde es einfach in die Landwirtschaft gegeben. Und der Gesetzgeber hat gesagt, ab 2029 darf das nicht mehr. Das heißt, da müssen diese Klärschlämme verbrannt werden. Zum einen, um die Giftstoffe wie Mikroplastiken, Arzneimittelrückstände wirklich ersatzlos zu zerstören. Das machen wir im Feuer. Zum anderen aber auch, um das Thema Phosphor zurückzugewinnen. Phosphor ist eine endliche Ressource, ist eine der wichtigsten Ressourcen, die wir auf der Welt haben. Wir sind als Deutschland komplett abhängig von Phosphor-Importen, zum Beispiel aus China. Und hier ist es halt sinnvoll, sich unabhängig zu machen. Und die Idee ist, du verbrennst den Klärschlamm bei uns in der Klärschlammverbrennungsanlage, ein sehr schönes Wort. Und am Ende dieser Klärschlammverbrennungsanlage bleibt Asche über. Und diese Asche geht dann in die Phosphoraufbereitungsanlage und daraus wird dann dieser Phosphor zurückgebunden. Das ist ein Geschäftsfeld, was in den letzten Jahren in Deutschland entstanden ist. Und auch was das Thema Phosphoraufbereitung angeht, werden gerade verschiedenste Verfahren erprobt. Manche funktionieren schon gut, manche noch nicht so gut. Aber auch hier gilt meine feste Überzeugung, dass die deutschen Ingenieure schon eine Lösung finden werden, die am Ende im großskaligen Maßstab funktioniert. Und dann tun wir hier was Sinnvolles, sowohl für die Unabhängigkeit, was Rohstoffe angeht, aber natürlich auch für das Thema Ökologie und Umwelt. Also ein wirklich sehr, sehr schönes Thema. Aber ich kann ja sagen, wenn du schon bei der Müllverbrennungsanlage die Nase rümpfst, dann kommt schon mal bei mir eine Klärschlammverbrennungsanlage, weil da kannst du in Teilen, wenn du drinnen stehst, wirklich die Nase rümpfen.
Das kann ich mir vorstellen. Ich finde es aber insofern halt spannend, dass das wieder zeigt, dass man Dinge wirklich in der kompletten Konsequenz durchdenken muss. Also ich glaube, jeder würde nicken da draußen, wenn man sagt, wir brauchen sehr gute Kläranlagen, wir müssen alles Mögliche da rausholen. Es gibt ja zum Beispiel so gerade das Projekt der Klärstufe 4, also immer mehr rauszuholen aus dem Wasser, auch Medikamentenrückstände, Schadstoffe jeder Art, was halt bisher einfach im Wasser geblieben ist. So, aber dann die Frage zu stellen, was machen wir denn mit dem ganzen Kram, den wir da rausgeholt haben? Das tun dann eben nur noch wenige, aber am Ende gehört das ja konsequenter dazu. Was mich jetzt noch ganz abschließend zu diesem Themenbereich interessieren würde, gerade beim Klärschlamm drängt sich ja die Frage auf. Also auf der einen Seite heißt es ja, durch Müllverbrennung wird Energie erzeugt. Für mich als Laie wirkt das aber zunächst mal so, also man braucht doch bestimmt wahnsinnig viel Energie, um so einen Schlamm zu verbrennen oder andere Dinge, die irgendwo im Müll übrig bleiben würden. Also wenn ich jetzt meine Mülltonne einfach mal anzünden würde, dann brennt die ja nicht einfach so. Stelle ich mir das falsch vor oder ist es tatsächlich etwas, wo noch mehr Energie reingesteckt werden muss, als dann rauskommt? Oder Mythos vielleicht mal aufzuklären.
Die Müllverbrennungsanlage brennt das Feuer von alleine.
Mhm.
Es ist so, dass man für den Anzündeprozess muss man externe Energie zuführen. Wenn dann aber die Brenntemperatur jenseits der 800 Grad erreicht ist, dann brennt die Mischung aus deiner schwarzen Tonne und den Gewerbeabfällen von allein. Der Brennwert ist so hoch, dass das Feuer dann am Brennen bleibt. Natürlich ist das natürlich auch total gut durchdesignt. Das heißt, von unten wird Sauerstoff, Verbrennungsluft zugeführt. Das ist ja nicht so, dass das ein Lagerfeuer ist, weil modern ist, sondern das sind natürlich große Roste, da sind Löcher drin, da wird Luft reingepustet, was das Feuer so ein bisschen am Leben hält. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da jeden Tag Öl oder Benzin drüber gießen müssen, damit der Müllberg brennt, wie das vielleicht so laienhaft gedacht wird, sondern das ist ein thermischer Prozess, der, wenn er angestoßen ist, von alleine weiterläuft.
Wie bist du denn jetzt als CEO, als Person mit diesen Themen umgegangen? Also ich kann mir vorstellen, du sagtest ja, du kamst unter anderem von der EWE und hattest andere Stationen. Aber ich vermute mal, Müll und diese ganzen Details und Fragestellungen waren da ja nie im Zentrum. Wie gehst du mit solchen Themen um, dich in sowas reinzuarbeiten? Wie schnell geht sowas, um dir das auch zu eigen zu machen? Weil du bist ja hier jetzt bei jeder Fragestellung gerade sehr, sehr firm.
Also ich habe die feste Überzeugung, es schadet nicht, Ahnung zu haben. Und
sehr gut.
Ich glaube, auch lebenslanges Lernen hat durchaus seine Berechtigung, das ist wichtig. Und für mich war es ab Tag 1 extrem wichtig, erstmal zu verstehen, was machen wir ja wirklich. Und dafür habe ich natürlich mich im Vorfeld eingelesen. Ich kannte mich mit der Müllverbrennung auch schon so ein bisschen aus, weil ich in alter Rolle auch schon mal 2 Müllverbrennungsanlagen in meiner Verantwortung mit hatte. Aber es hilft, den Mitarbeitern zuzuhören und sich selber in die Themen reinzuarbeiten. Und ich glaube, du wirst als CEO auch nur dann wirklich ernst genommen von deiner Truppe, wenn sie spüren, dass du dich schon mit den Themen intern auseinandersetzt und nicht da oben als Grüßonkel sitzt. Und ich bin auf all meinen Anlagen mehrfach im Jahr. Ich fahre rum, ich verbringe sehr viele Kilometer auf der Straße, um zwischen meinen Anlagen hin und her zu kommen, weil ich verstehen möchte, was sind die Sorgen und Nöte auf der Anlage, was bewegt die Mitarbeiter und was läuft gut und schlecht im Geschäft. Man kann das natürlich so machen, dass man sich Controlling-Berichte schicken lässt und die sich artig im Selbststudium in seinem Büro durchliest. Ist aber nur eine Seite der Medaille. Die andere ist, man muss rausfahren, man muss sich das angucken. Und ich habe auch, um reinzukommen, selber Schicht gemacht. Also ich bin in die Anlage rein, habe da keinem was von erzählt, hat das mit dem Geschäftsführer vor Ort abgesprochen, habe gesagt, ich brauche Arbeitskleidung, ich arbeite heute mal mit. Das war durchaus erhellend. Das war für die Truppe doch schon etwas überraschend, als ich da morgens mitsaß. Und ich nicht die ersten 30 Minuten komplett überfordert war mit der Situation, wie sie jetzt mit mir umgehen sollen. Als sie allerdings merken, dass ich eigentlich ein ganz normaler Typ bin und sie mit mir auch eine Tasse Kaffee trinken können, dann lief das echt ganz gut an und ich habe eine ganze Menge gelernt, kann ich sagen.
Du hast dich jetzt nicht wie bei Undercover Boss noch ein Bart irgendwo dran
geklebt? Nee, Undercover war ich. Die wussten schon, wer ich bin, aber ich glaube, sie waren etwas erstaunt, dass ich da auf einmal saß. Ja.
Ich finde das eine ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich. Also viele glauben immer noch, ein CEO wäre jemand, der muss gar nicht alles wissen, was bestimmt auch so ist, aber der nur da oben den Überblick bewahren muss. Und ich glaube, so stark wie möglich selber mal die Dinge gemacht zu haben, die im Unternehmen wirklich passieren, das ist etwas, was einem ganz neue Perspektiven gibt. Ich hatte vor einer Weile Dr. Sonja Fleischer zu Gast, die ist Personalvorständin bei IBM Papst. Ich bin ganz sicher, dass ihr auch diverse Produkte von denen habt, also Ventilatoren. Und die sagte auch, sie hat ganz bewusst Dinge in den Werken gemacht, die einfach mit ihrer normalen Aufgabe nichts zu tun hatten, aber sie wollte sie selber erleben. Was tun die Mitarbeiter jeden Tag da? Machst du heute sowas auch, nachdem du jetzt eine Weile da bist, immer mal wieder noch, oder?
Ja, also ich bin regelmäßig unterwegs in meinen Anlagen und schau mir das an, rede mit der Truppe, frag, was los ist. Aber ich kann das, was du sagst, von der Dame extrem bekräftigen. Ich kann sehr gut reflektieren. Meine Anfangszeit bei der EWE, ich habe 4 Jahre dort halt dual studiert und habe über 4 Jahre den Luxus gehabt, immer dann, wenn die Semesterferien waren, jeden Teil des Konzerns kennenzulernen. Also ich habe jeden Fachbereich der Zentrale durchlaufen für 6 Wochen. Ich war in den Kraftwerken, ich war bei der Netzgesellschaft, ich habe Wasser gelernt, habe einfach ganz, ganz viel gesehen. Und als ich dann irgendwann Jahre später persönlicher Assistent vom Vorstandsvorsitzenden war, da hörte ich ja immer in Vorstandssitzungen, wie das angeblich bei uns in der Firma ist. Und da habe ich immer gedacht, nee, so ist das nicht. Und dann sagte ich, doch, doch, Herr Poppe, also ganz sicher, also wir haben ja einen Bericht und da steht, das ist so und so. Ich sage, ja, aber ich war da, so ist das da nicht. Und da hatten wir sehr erhellende Momente und ich weiß noch, wie ich einmal mit meinem Vorstandsvorsitzenden waren wir unterwegs, auch wirklich zu einem Standort gefahren bin, um ihm zu beweisen, dass ich recht habe. Ich hatte auch recht. Aber es hilft natürlich total, wenn du in derartige Rollen bist, auch später als in den jungen Jahren Prokurist war. Ich kannte jeden Bereich der Firma, jeder kannte mich. Dann wird dir halt nicht so schnell ein X für ein U vorgemacht. Und wenn es dir dann auch gelingt, die Sprache der Menschen vor Ort zu sprechen und nicht als gelackte Führungskraft rüberzukommen, dann erzählen sie dir halt auch die Wahrheit. Und wenn sie dann auch nicht befürchten, dafür den Kopf abgehauen zu bekommen, wenn sie mal mit einer schlechten Nachricht kommen, dann kommen sie halt auch zu dir und erzählen, was wirklich nicht ganz so gut läuft. Und dann kannst du natürlich auch Verbesserungen herbeiführen. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich so manche Podcasts höre, wo auch dann Führungskräfte von den umfassenden Analysen aus Studium von Berichten berichten oder dass sie Berater ins Haus geholt haben, die ihnen erklären, was schiefläuft in der Firma. Mein Learning ist ehrlicherweise, frag mal die Mitarbeiter vor Ort, die wissen in der Regel schon relativ gut, was gut läuft und was schlecht läuft. Und wenn du das Vertrauen dieser Mitarbeiter gewonnen hast, erzählen sie dir auch, was wirklich schlecht läuft und kannst daran auch arbeiten. Ich glaube, man muss schon sich selber die Finger schmutzig machen, wenn man was hinbekommen möchte. Das hilft nicht, irgendwelche Beraterberichte zu lesen.
Das ist schon fast meme-würdig, was du sagst. Aber das Thema Vertrauen ist halt letztlich der springende Punkt hier. Also ich erlebe ja jetzt in meinem Bereich das zum Beispiel auch immer wieder. Also wenn ich mit meinen Klienten, also ich spreche mit denen über strategische Kommunikation, ich bespreche zum Beispiel sehr viel mit Vorständen und mit CEOs, was deren Marketingabteilungen beispielsweise so tun und was mit externen Agenturen gemacht wird, sodass ich also wie so eine Art unabhängiger Sparringpartner bin. Und obwohl die das bewusst wollen, dass ich das mit denen mache und auch mich dafür bezahlen, merke ich immer wieder, dass wenn ich dann mal so wirklich knallhart sage, das ist kompletter Mist, was ihr hier tut, wenn das halt so ist oder da läuft richtig was schief, die schlucken dreimal und sind es überhaupt nicht gewohnt, dass ihnen jemand sagt, ihr seid da nicht gut. So, und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das dann intern so ist. Ne? Also wie dann Mitarbeitende sich dann wahrscheinlich gar nicht trauen, das zu tun. Aber ich glaube tatsächlich, dass man als Führungskraft Menschen hat, die einem ehrlich sagen, wenn man falsch liegt oder ehrlich sagen, wo Dinge im Argen liegen, das ist von zentralster Bedeutung.
Ich würde sogar sagen, es ist das höchste Gut. Ich finde aber auch, dass das Thema Ehrlichkeit und Gradlinigkeit eben dazu gehört. Und man muss halt Respekt haben vor der Person und das nicht vermischen mit der Rolle. Ich kann ja der Rolle Leiter Instandhaltung sagen, dass ich mit seiner Instandhaltungsarbeit nicht zufrieden bin, weil seine Investitionsquote deutlich über der von vergleichbaren Standorten liegt. Das kann ich ja versuchen wertschätzen und respektvoll rüberzubringen und kann trotzdem mit der Person Manfred abends beim Sommerfest noch ein Bier trinken. Das ist ja die Kunst, das hinzubekommen. Und viele schaffen es nicht, zwischen Mensch und Rolle zu unterscheiden. Und ich glaube, man muss aufpassen als Führungskraft, dass sachliche Kritik sich an einem Themenfeld orientiert und an einer Tätigkeit und an einer Rolle und eben nicht persönlich wird. Weil keiner meiner Mitarbeiter geht ja morgens zur Arbeit und sagt, heute will ich mal einen besonders schlechten Job machen. Sondern jeder von uns steht ja auf und sagt, ich gehe heute zur Arbeit, natürlich auch um Geld zu verdienen. Aber irgendwie wäre es ja auch schon schön, wenn ich heute Abend nach Hause fahre und mir selber sagen kann, heute hast du einen guten Tag gehabt, hast du was hinbekommen, hast du was bewegt, hast du was Produktives geschaffen. Und das sollte man nie vergessen. Also ich gehöre nicht zu der Klasse Führungskräfte, die glauben, jeder Mitarbeiter muss jeden Tag angetrieben werden, sondern ich habe doch noch die Grundüberzeugung, dass die Menschen per se intrinsisch motiviert sind und irgendwas bei der Arbeit hinbekommen wollen. Weil stell dir das noch so im Privaten vor, dann fährst du abends zum Sport und denkst dir, super, ich habe die 8 Stunden rumgebracht, aber eigentlich habe ich nichts hinbekommen. Das ist ja nicht befriedigend. Das will kein Mensch. Das glaube ich einfach.
Es ist, ich glaube, so ein bisschen, um den Bogen zum Anfang zu machen, wo du gesagt hast, ne, wir müssen wieder über Leistung sprechen, Leistungsorientierung, Zielorientierung. Es ist gleichermaßen in meinen Augen durchaus ein Problem, dass viele nicht mehr kritikfähig sind, also nicht mehr Kritik annehmen können. Ich finde ganz spannend, vor knapp einem Jahr hat Christian Klein, der CEO von SAP, beides ja eingefordert und gesagt, wir müssen wieder fleißiger werden, zielorientierter werden und wir müssen auch wieder dafür arbeiten, dass man mal wirklich sagen kann, wenn was schiefläuft, also Kritik äußern. Würdest du dem zustimmen oder dass das vielleicht auch ein Problem ist gerade?
Da hat der Kollege Klein zu 100% recht, so traurig diese Erkenntnis auch ist. Aber ich würde das unterschreiben. Ich kann das auch an einem konkreten Beispiel festmachen. Als ich mit Anfang 18 bei der Feuerwehr angefangen habe, Atemschutz zu tragen, das ist ja kein Spaß, wenn du in ein brennendes Haus reingehst, dich selbst gefährdest und irgendwie noch was Sinnvolles hinbekommen sollst, dann wurde mir schon von Älteren, die das vielleicht schon 50 Mal gemacht haben, gesagt, was ich alles falsch gemacht habe. Und ich dachte mir danach, okay, vielleicht sollte ich da mal hinhören, weil wenn ich wirklich mal einen Fehler in einer Realsituation mache, kann das ja meine eigene Gesundheit sein, passte mal auf. Und heute bin ich halt in der Rolle, dass ich auch derartige junge Atemschutzträger umfassend ausbilde und das nach wie vor gerne mache. Ich hatte vor kurzem einen Fall, dass wir eine Realübung gemacht haben. Ich hatte 6 junge Feuerwehrmänner unter 23. Und von den 6 haben 2 mir konstruktiv zugehört, haben sich das angenommen. Einer hat mir sogar eine Dankes-SMS danach noch geschrieben. Und 4 haben gesagt, was soll der Scheiß, warum kritisierst du uns hier? Mach doch deinen Scheiß alleine, wir wissen, was wir tun. Und ich dachte mir nur, nee, das weißt du leider nicht. Und im Realfall wärst du heute tot gewesen. Und da war es wirklich so, dass dieses Thema, also sich selbst zu reflektieren und einfach mal eine Hilfestellung anzunehmen, irgendwie abhanden gekommen ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob das mit der aktuellen Schulbildung zu tun hat, wie wir an den Schulen unterrichten, ob das Studium anders ist, ob wir was anderes vermitteln und prägen. Aber die Schuld ist, glaube ich, in meinen Augen nicht bei den jungen Leuten zu suchen, sondern bei der Generation drüber, weil wir haben die ja erzogen und ausgebildet. Und ich kann ja auch nicht sagen, wenn meine Kinder Quatsch machen in der Schule und der Lehrer bittet zum Elterngespräch, dass das die Schuld der Schule ist. Wer hat denn die Kinder erzogen? Das war ja Gott sei Dank meine Frau und ich. Und dann muss ich auch dafür gerade stehen. Und das, finde ich, ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Dieses Fingerpointing, ja, die junge Generation, die ist nicht leistungsfähig und die ist nicht kritikfähig. Ja, mag stimmen, vielleicht in Teilen. Aber das Problem ist ja nicht so, dass sie was anderes zu essen oder zu trinken bekommen haben, sondern die sind vielleicht anders geprägt und erzogen worden. Und da ist die alte, ältere Generation sehr wohl mit in der Verantwortung, sich zu fragen, was haben wir denn da gemacht?
Ja, hast du völlig recht. Von der Seite tatsächlich habe ich es auch noch nicht so prägnant gehört, finde ich aber sehr gut. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal das Thema auf deine Branche lenken. Bevor ich hier in das Gespräch gegangen bin, beziehungsweise bevor ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, hatte ich so das Bild von Müllverbrennungsanlagen und auch generell von der Abfallwirtschaft als eher, ja, so eine sehr traditionelle, wenig technologische Branche. So, ne, also da kommt halt ein Müllfahrzeug und dann, wie du schon sagtest, ne, dann wird da ordentlich Brennstoff drüber gekippt und dann ab dafür. Das, was du so berichtest, auch so teilweise so ganz nebenbei, ne, zu erzählen, Mensch, da wird irgendwie mit Kameras der Müll sortiert und da wird dann aus der Schlacke dieses und jenes rausgeholt. Das klingt ja eher nach nach Hochtechnologie letztlich. Wie würdest du das beschreiben? Ist der Eindruck falsch? Ist das eine sehr hochtechnologische Branche und wie sieht da so der Weg aus, der vielleicht auch noch kommen wird?
Ja, ich würde sagen, wir sind hochtechnologisch, viel mehr als sich die meisten vorstellen können. Mal so 2, 3 Beispiele, an denen wir halt arbeiten, forschen oder sie heute auch schon umsetzen. In der Vergangenheit war es halt so, dass wir, wenn wir Energie produziert haben, diese einfach ins Netz eingespeist haben, so wie viele andere auch. Und natürlich investieren wir jetzt in Batteriespeicher, um unsere Energieauskopplung zu flexibilisieren und sie optimal an das Abnehmerverhalten anzupassen. Und ein weiteres Thema, das wir heute leider nur am Rande gestreift haben, das Thema Emissionen. Wir sind ein großer CO2-Emittent. Da braucht man auch nicht drum rumreden, weil bei Verbrennungsprozessen, haben wir mal alle in Chemie gelernt, entsteht halt auch CO2. Aber wir forschen und investieren auch schon im Millionenbereich da rein, moderne CO2-Abscheideanlagen zu bauen, wo es uns halt gelingt, aus dem Rauchgasstrom dieses CO2 abzuscheiden und einer weiteren Nutzung zuzuführen. Wir haben jetzt gerade in Deutschland dafür den gesetzlichen Rahmen bekommen und jetzt geht es darum, sich zu fragen, okay, produzieren wir das CO2, um es dann in weitere chemische Prozesse in anders Industriezweigen weiterzuverwenden oder bauen wir ein Pipeline-Netz und transportieren es nach Skandinavien, um es dort zu verpressen. Aber auch hier sind wir sehr, sehr innovativ unterwegs und finden da auch ganz spannend, viele junge Masteranden oder auch Doktoranden, die Lust haben, an diesen Themen zu arbeiten, zu forschen und sagen, Mensch, ihr seid da echt gut unterwegs. Und vielleicht das dritte Thema, was ich kurz streifen möchte, ist das Thema, in der Tat, du sprachst es gerade an, KI, Kameras. Wir machen ganz spannende Sachen. Also du findest natürlich auch im Abfall Dinge, die wir nicht in der Verbrennung haben wollen. Als Beispiel Propangasflaschen, Lachgaskartuschen, große Störstoffe. Also die Frage, ja, wie findest du die denn in so einem riesigen Abfallhaufen? Und bei uns ist es so, dass wir mit moderner Kameratechnologie diesen Müllhaufen in der Anlage screenen, filmen Und auch im Abkippprozess, also wenn der Müllwagen rückwärts ans Loch fährt und dann kippt er bei uns in den Bunker den Abfall rein, werden tausende Bilder gemacht. Die werden mit KI ausgewertet und die KI meldet sofort eine Gefahrenmeldung an den Leitstandsfahrer, wenn er sagt, ich habe hier eine Propangasflasche gefunden. Die sollte besser nicht ins Feuer. Das ist eine Technologie, die wir entwickelt haben über unsere Spin-off Wasteyear. Wir haben also extra Startups gegründet und verkaufen das inzwischen europaweit, diese Lösung, an viele Wettbewerber. Und das Thema zeigt einfach, dass es eben nicht so ist, dass da einer steht und ein Feuer anmacht und da wird Abfall reingeworfen, sondern da sitzen wirklich sehr kreative Menschen aus ganz vielen Nationen dieser Welt bei uns in dieser Firma. Also es ist wirklich ein absoluter Multikulti-Haufen. Finde ich total spannend, wenn ich da bin. Die wirklich über Ländergrenzen hinweg hier etwas entwickeln, was einfach für unsere Branche ein absolutes Top-Thema ist. Nämlich, du willst natürlich nicht Schaden deiner Anlage haben, weil du eine Explosion durch eine große Propangasflasche hattest, sondern du willst die vorher raus haben. Und dafür haben wir jetzt eine Lösung entwickelt. Und das ist wirklich moderne Hoftechnologie.
So klingt es in der Tat auch. Ist es ja so ein bisschen so ähnlich wie eine Gesellschaft davon zu überzeugen, welchen Wert Abfälle haben. Aber herzugehen und zu sagen, auch eine ganze Branche in ein anderes Licht zu rücken, außerhalb dieser vielleicht kleinen Filterblase von Leuten, die sich damit auskennen, um vielleicht auch neue Talente zu gewinnen und Ähnliches, das erfordert ja unglaublich viel Überzeugungsarbeit. Was glaubst du, kann das noch besser werden? Kann da noch mehr gemacht werden? Wie siehst du deine Rolle als CEO auch? Also ich meine, es hat ja einen Grund, warum du jetzt heute bei mir bist. Das machst du ja natürlich, weil du den Podcast ganz großartig findest, aber ich vermute, du hast da auch einen Sinn hinter.
Natürlich habe ich auch eine eigene Motivation. Bei mir ist die zum Beispiel sehr stark übers Employer Branding geprägt. Also ich habe in den nächsten Jahren altersbedingt sehr viele Positionen nachzubesetzen. Und für mich ist es wichtig, dass zum Beispiel junge Ingenieure verstehen, was bei uns in der Branche alles möglich ist. Weißt du, die sind früher alle in die Automotive gegangen und wollten alle beim Daimler oder bei BMW arbeiten. Mhm. Und wir versuchen gerade auch an Hochschulen und in Kooperationen klarzumachen, dass wir ein sehr spannendes Betätigungsfeld sind und sehr spannende Jobs zu bieten haben. Und dafür ist genau das Thema, was du vorhin angesprochen hast, das Thema Bekanntheit und auch das Thema Kreislaufwirtschaft, dass wir etwas Gutes und Sinnvolles tun, elementar. Und dieser Spruch, tue Gutes und rede drüber, ist da eine sehr wichtige Facette. Und ich glaube immer, dass wir einfach nicht aufhören dürfen, extrem transparent zu sein. Das ist vielleicht ein Beispiel. Wir hatten in einer Kommune die Diskussion, dass doch unsere Emissionen krebserregend sind. Und wir haben dann da im führenden deutschen Forschungsinstitut eine Echtzeitmessung gebaut für diese Schadstoffe und haben die allen Ratsmitgliedern real tagesscharf zur Verfügung gestellt. Das Problem ist, nachdem das alles in der Presse stand, haben sie sich das 2 Tage angeschaut und dann nie wieder, weil sie erkannt haben, die Werte werden eingehalten. Jetzt waren bei mir ganz viele Leute enttäuscht und haben gesagt, ja, aber es ist doch total schade, wir haben so viel Geld investiert und die nutzen das Geld. Ich sage, doch, die haben das genutzt. Von denen stellt keiner mehr in Frage, dass das, was wir tun, vom Umweltschutz her richtig ist. Und dann hat das vielleicht viel Geld gekostet, aber wir dürfen nicht aufhören, fortlaufend zu versuchen, Transparenz herbeizuführen. Und Transparenz hilft einfach, um attraktiv zu sein. Transparenz hilft einfach, um Wissen zu vermitteln. Und Transparenz hilft ganz wichtig, um Ängste abzubauen. Und das ist das, was wir heute auch in diesem Podcast versuchen klarzumachen, dass die thermische Abfallverwertung was Gutes ist und nichts was, wo man die Nase rümpfen sollte oder sagt, das ist doch was ganz Schlimmes.
Ich finde gerade dieses Thema Transparenz und viel informieren, das kommt immer noch in weiten Teilen zu kurz. Also jetzt nicht nur in deiner Branche, sondern generell. Also wir haben so viele Baustellen in der Gesellschaft, wo es total helfen würde, dass mehr darüber gesprochen wird und zwar sachlich darüber geredet wird. Also ich meine, du hast schon das CCS angesprochen, Carbon Capture and Storage. Das ist ja die eine Sache da, das CO2 mit Anlagen aus den Abgasen rauszuziehen. Das wird herausfordernd genug sein, aber die mit großem Abstand größte Herausforderung wird ja sein, Menschen davon zu überzeugen, dass dann die Speicherung im Boden von CO2, dass das eben was Gutes ist. Weil man merkt ja jetzt ja hier schon wieder, sobald das irgendwo diskutiert wird, dann ploppen die ersten Bürgerinitiativen raus und alle sind ganz aufgeregt. Und das sehen wir ja auch an ja ganz vielen anderen Stellen von der Energiewende, von Nachhaltigkeit, von Klimaschutz. Also überzeugen, Menschen immer wieder transparent mitnehmen, das kann, glaube ich, gar nicht genug gemacht werden.
Absolute Zustimmung. Und gerade dieses Thema CO2-Speicherung ist eins meiner Themen, über die ich mich wirklich aufregen kann, weil es ist nur rein ideologisch getrieben. Also man muss doch einfach sagen, alles ist besser, als es in die Atmosphäre zu packen. Und ja, wir sind, was das Thema Speicherung unter Tagesspeicherung, eine der führenden Länder der Welt. Wir speichern seit den 60er Jahren in Deutschland Erdgas. Ein viel gefährlicheres Gas, weil es sehr exklusiv ist, in Kavernen, in Brandenburg und in Niedersachsen, im großen Stil. Da regt sich keiner drüber auf. Ist aber viel gefährlicher als CO2. Und das machen wir immer noch. Also Stand heute, ja. Und das ist auch richtig, dass wir es tun, weil da liegt nämlich unsere nationale Erdgasreserve für den Krisenfall. Aber wenn man dann sagt, man will CO2 speichern, dann schreien alle auf. Und ich frage mich immer, ja, warum denn? Was ist denn die Ratio dahinter? Und die, da kommt halt wenig. Und deshalb ist das Thema Transparenz einfach so wichtig, darüber zu sprechen und die Pro und Cons aufzuzeigen. Und das ist bei dem Thema der CO2-Speicherung, glaube ich, sehr einfach. Ich verweise nur auf Dänemark. In Dänemark gab es einen Volksentscheid darüber, ob Dänemark auch auf dem Festlandsockel CO2 speichern sollte und auch das für andere Länder tun sollte. Und da hat die dänische Bevölkerung mit überwiegender Mehrheit zugestimmt, dass es richtig ist, das zu tun. Diese Abstimmung würde ich gerne mal in Deutschland sehen. Ich wüsste, die würde anders
sein. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, ja. Es ist vor allem so schade, weil letztlich, wir reden ja so viel über den Wirtschaftsstandort und dass der angeblich abgehängt sei und dass Länder wie China oder Indien uns da nur überholen würden und wir keine Chance mehr hätten. Aber ich glaube daran nicht. Ich glaube daran, dass wir eigentlich ganz viel Potenzial hätten, an ganz vielen Stellen Technologien zu entwickeln, mit denen wir wahrscheinlich noch viel erfolgreicher sein könnten, als wir es je waren. Und dazu gehört ja so etwas, ne? Also wenn vielleicht andere Länder diese Technologien nicht aktiv vorantreiben, wir es aber tun, es wird zu dem Moment kommen, wo es gebraucht wird. Und dann wären wir führend. Und ja. Von daher, ich glaube, da müssen wir noch mehr hinkommen und weniger Angst, mehr Mut, mehr vorangehen, dann sollte man sich keine Sorgen machen um den Wirtschaftsstandort. Sehe ich jedenfalls so.
Ja, kein Widerspruch, volle Zustimmung.
Timo, das war super spannend. Ein richtig spannendes Gespräch über Müll und Abfall und was man damit machen kann. Also ich habe total viel gelernt und nochmal ganz neue Einblicke und Impulse bekommen. Von daher vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt ist noch eine Frage offen, die hier jeder beantworten muss. Und zwar, ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, du hast gerade erzählt, wie viel Auto du fährst zu deinen ganzen Standorten und du wirst wahrscheinlich immer Podcasts hören und ab jetzt immer die Chefetage. Wen möchtest du denn da mal hören als Gast? Hast du eine Empfehlung, einen Wunsch, eine Idee?
Den CEO von Rheinmetall würde ich gerne mal hören, einen Pappberger.
Den würde ich auch gerne einladen. Ich habe es noch nicht probiert, aber vielleicht ist das jetzt der Anstoß, es doch mal zu tun. Ja, das würde mich auch total interessieren, gerade im Lichte dessen, was da so momentan in der Welt passiert. Ja, werde ich als Anschluss nehmen. Gute Idee. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir für deine Zeit. Live hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und wenn es euch da draußen auch Spaß gemacht hat, wenn ihr was mitnehmen konntet, wenn ihr was vielleicht neue Einblicke ja bekommen habt, was gelernt habt, dann lasst auf jeden Fall eine Rezension da, wenn ihr das bei der Plattform könnt, wo ihr gerade hört, ein Like, abonniert den Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Inspirationen habt, die ich mal aufgreifen soll, dann schreibt mir. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Da findet ihr auch einen Link zu meinem LinkedIn-Profil. Und den Timo findet ihr natürlich auch bei LinkedIn. Der freut sich bestimmt auch über neue Follower. Und ja, wenn ihr abonniert habt, dann hören wir uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin und bis bald. Tschüss.
Tschüss. Macht's gut.